Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Dramatiker und Romanautor Moritz Rinke, und er ist auch Stürmer der Autorennationalmannschaft und Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur und Autor des Buches Ich könnte stundenlang hier sitzen. Nein, ich könnte hier stundenlang sitzen und auf den Rasen schauen. Lauter Liebeserklärung an den Fußball. Herr Rinke, das kann doch kein Zufall sein, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Ja, es hat offenbar auch ein bisschen mit der EM zu tun.
Könnte sein. Es ist auf jeden Fall eines der Themen, das das Land bewegt, das uns damit auch heute hier in der Sendung bewegt, wenn wir auf die Themen des Tages schauen. Ich hätte aber erstmal was anderes, eine andere Meldung. Diese wunderbaren Statistiken, die es immer gibt. Es gibt auch eine Statistik darüber, wo es die meisten Cabrios pro Einwohner in Deutschland gibt. Und jetzt dürfen Sie mal einen Tipp abgeben, falls Sie es nicht zufällig irgendwo schon gelesen haben.
Das habe ich natürlich nicht gelesen. Oh Gott, in Hamburg?
Ja, hätte ich auch gedacht, kann gut sein, aber vielleicht bei dem Wetter in Hamburg.
Obwohl, so in München natürlich.
Ja, also da sind wir schon der Sache, kommen wir der Sache näher, Landkreis Starnberg.
Ah ja.
Da gibt es pro 1000 Einwohner 56 Pkw mit offenem Aufbau, so heißt das offiziell. Das ist also fast jedes elfte Fahrzeug, das da eben mit Dach zum Öffnen unterwegs ist. Und jetzt die andere, das andere Ende der Skala, hätten Sie da eine Vermutung?
Das sind ja unter uns ja wirklich weltbedeutende Nachrichten.
Ja, genau. Ich dachte, wir fangen mal niedrigschwellig an.
Genau. Jetzt soll ich raten, wo die wenigsten Cabrios fahren?
Mhm, genau.
In Mannheim.
Wie kommen Sie denn auf Mannheim?
Keine Ahnung.
Okay, ich biete an, aber ich habe natürlich hier auch die Statistik auf dem Bildschirm. Wir hätten Halle an der Saale, Rostock, Leipzig und Frankfurt an der Oder mit je 26, also 26 im Durchschnitt sind das pro 1000 Einwohner. Ja, daraus könnte man kann ja aus allem was machen. Ich meine, dass diese drei Städte im Osten Deutschlands liegen, mag vielleicht eine gewisse kleine soziale Notiz geben. Hatten Sie jemals ein Cabrio?
Und zwar einen ganz alten Saab.
Ah, okay.
Ja, den gibt es immer noch. Der steht bei einem Deutschlehrer, der angefangen hat, irgendwann Saabs zu sammeln. Der lebt mit 70 Saabs außerhalb von Berlin in so einer Halle. Hat auch einen Saab aus Bücherschrank kreiert. Und dort steht mein Saab seit vielen, vielen Jahren.
Und steht und fährt nicht.
Nein, kein TÜV.
Okay, verstehe. Also das wusste ich natürlich nicht, aber ich habe gedacht, wahrscheinlich haben Sie doch irgendeine Geschichte zu dieser wirklich ja jetzt nicht so wichtigen Meldung, muss ich an dieser Stelle sagen.
Stimmt, es kam dann irgendwie doch raus.
Ja. Ich muss an dieser Stelle sagen, schöne Grüße an meine Mutter, die, nachdem sie jahrelang viele Kinder durch die Welt gekutscht hat und natürlich mit den entsprechenden Familienkarren, die es dann so gibt, als wir alle aus dem Haus waren, gesagt haben, jetzt will ich ein Cabrio haben. Das Problem war bloß, dann kamen wir Kinder langsam mit unseren Kindern, und ich liebe diese Momente, wie wir am Bahnhof ankamen mit Kinderwagen, zwei Kindern und den entsprechenden Kinderschalen. Und das dann in so ein Cabrio zu kriegen, das ist Tetris.
Ja, das glaube ich. Also diesen Wunsch habe ich manchmal auch, wenn ich so denke, wenn ich an diese nach hinten schaue und diese müllverdreckte Bank sehe mit diesen Kindersitzen und dann denke, später. Später habe ich dann so ein ganz klein schnittiges Auto mit vielleicht auch Cabrio.
Moritz Rinke, dann unterhalten wir uns weiter über Autos. Wir werden uns heute weiter unterhalten über beispielsweise Fußball, ist ja schon angedeutet, aber auch sowas Schönes wie die Ministerpräsidentenkonferenz, sozusagen das Cabrio unter den politischen Veranstaltungen in Deutschland. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wenn Sie jetzt dabei sind, wie auch immer Sie uns gerade hören, wenn Sie uns im Cabrio hören, schicken Sie uns doch gerne mal ein Foto. Das läuft einfach richtig gut bei der Europameisterschaft für Deutschland.
Musiala, super Position. Ah, wieder bis auf die letzte Situation. Gündoğan, weiter geht's. Gündoğan, Musiala.
Das war die 22. Minute und dann gab es die 67. Minute.
Da kommt er, Mittelstädt. Klasse zurückgelegt. Gündoğan, 2-0.
2-0. Für Deutschland gestern in der Gruppenphase der Europameisterschaft und jetzt schon im Achtelfinale sicher. Moritz Rinke ist hier mein Gesprächspartner, nicht nur Schriftsteller, sondern auch Stürmer der Autorennationalmannschaft, also bestens berufen und geradezu Experte. Wie hoch hüpft Ihr Herz gerade?
Ach, ich freue mich für die Mannschaft auch. Nicht mal so gar nicht über das Ergebnis, sondern das ist natürlich auch wichtig, aber diese Mannschaft tritt irgendwie anders auf als diese Mannschaften in den Jahren zuvor, und die hat einen Geist und die wirkt geschlossen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste bei so einem Turnier, und deshalb habe ich auch ein Gefühl, dass die irgendwie ziemlich weit kommen könnten.
War das erwartbar? Oder ist das eigentlich auch die Überraschung?
Es ist schon eine Überraschung, weil das hat sich irgendwie in den Testspielen und ich kann mich an den November, an den Winter erinnern, dass man hier verlor gegen eine wirklich starke Türkei in Berlin. Und da war dieser Geist überhaupt nicht zu spüren und hat auch das Gefühl, dass der Bundestrainer nicht vielleicht der Richtige für diese Mannschaft ist. Aber dann hat er nämlich, glaube ich, Personalentscheidungen getroffen, die gut waren, die schmerzhaft waren für einige, die ich sehr mag, Goretzka zum Beispiel. Aber ich glaube, er hat recht behalten, ein Team zu kreieren, das eben auch hinter den Elf wirklich steht und harmonisiert und geschlossen wirkt. Und das ist gelungen.
Sie haben gerade gesagt, Sie glauben, das könnte gut weitergehen, die kommen weit. Sie sind ja schon Europameister, richtig, mit der Autoren-Nationalmannschaft?
Genau. Ja, wir nennen das immer, wir sind die andere Nationalmannschaft und wir geben das immer so ein bisschen vor, das ist ganz schön. Wir haben einmal 2014 haben wir gegen Brasilien gespielt, in dem Jahr, als Deutschland Weltmeister wurde. Da gewannen wir 9-1 und die Deutschen dann 7-1. Und jetzt haben wir gegen Österreich übrigens das Auftaktspiel bei der EM der Autoren gespielt und 6-1 gewonnen und die Deutschen sind dann mit 5-1 nachgezogen. Also da bildet sich was ab.
Okay, also dann haben Sie schon einen Tipp fürs nächste Spiel? Aus dieser Erfahrung heraus?
Ja, es wird gegen die Schweizer wird schwieriger. Also gestern hat man ja gesehen, dass die deutsche Mannschaft auch Widerstandskraft hat. Das war ja nicht so, dass wir gegen Schottland lief. Und wir hatten auch Glück, also wir hatten einen guten Manuel Neuer und das 1-0 war, das muss man wirklich ehrlich sagen, das Gündogan, den ich ja wirklich, wirklich schätze und mag und mich unheimlich über ihn freue und mit ihm ja auch ein Buch gemacht habe, was gerade erschienen ist, so ein Kinderbuch, wo er eine Geschichte geschrieben hat. Das war natürlich ein Foul an Viktor Orban. Das hätte man abpfeifen müssen. Aber nun haben die Deutschen auch mal Glück. Das ist vielleicht auch ganz schön.
Wie ist das denn? Ich mache jetzt mal langsam so die Brücke auch zu denjenigen, die jetzt vielleicht nicht so fußballbegeistert sind. Soll es ja geben in diesem Lande. Wobei das, finde ich, eine interessante Verschiebung immer ist. Also wenn es dann so gut losgeht, wenn die Stimmung gut ist, und natürlich auch EM im eigenen Land spielt sicherlich auch eine Rolle, dass dann auf einmal so ein Gesamtheitsgefühl entsteht, so eine Euphorie. Ich will jetzt nicht schon wieder das Sommermärchen bemühen. Aber es ist natürlich eigentlich auch ein bisschen opportunistisch, ne? Also wenn es gut geht, dann ja. Wenn nicht, dann halt nicht.
Ja, ich habe das Gefühl, dass bei dem Sommermärchen 2006 ist wirklich, da stimmte alles. Deutschland konnte sich von einer Seite zeigen, die man bisher noch nicht so wahrgenommen hatte. Also wirklich ein wundervoller Gastgeber. Es war eine politisch unbrisantere Zeit, als sie heute ist. Und das Wetter war auch noch besser. Und jetzt haben wir ganz andere politische Voraussetzungen. Wir haben ein zerfallendes Europa und spielen eine Europameisterschaft. Wir haben ein Europa, das gerade wirklich mit sich ringt. Wir haben ein Team wie Frankreich, das quasi innerhalb des Turniers ganz wichtige politische Wahlen hat. Also man sieht, dass die Politik immer mehr das Spielfeld auch dominiert. Nicht nur seit der WM in Russland und in Katar, sondern jetzt auch teilweise auch im positiven Sinne, dass sich Spieler äußern und sich für Europa aussprechen. Also es ist eine andere Zeit.
Ja, das in jedem Fall, wobei ja auch immer die Frage ist, ist das dann die große Flucht jetzt in den Fußball, also das alles mal hinter sich lassen, aber Sie haben ja auch gerade schon deutlich gemacht, ne? Viele der französischen Spieler haben sich klar positioniert, was da jetzt die Neuwahlen angeht, wir hören es auch von deutschen Spielern, also könnte man sagen, es ist letztendlich immer etwas, was mitschwingt.
Ja, es ist bestimmt, der Fußball hat ja eine ganz starke Ablenkungskraft und dass er überhaupt noch existiert bei all den kriminellen Machenschaften im Fußball, kann ja nur damit zu tun haben, dass die Menschen den Fußball so lieben, dass sie all das Kriminelle, was ihn umgibt, verdrängen. Und ich glaube auch, dass jetzt gerade in dieser Welt der Fußball jetzt eine willkommene Ablenkung ist. Das sieht man ja auch wunderbar, wie die Schotten gestern im Stadion beim Abendspiel oder ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, aber das Spiel der Türkei, das ist ja sozusagen meine zweite Mannschaft, ich habe ja so eine türkische Familie, das war wundervoll, wie die in Dortmund dieses Stadion in einen Hexenkessel verwandelt haben und was für eine Euphorie dort herrschte und eine Leidenschaft und es war auch ein tolles Spiel. Also das war eigentlich das tollste Spiel bisher.
Ich meine, das ist ja sowieso das Schöne eigentlich. Jetzt muss man sich hier nicht auf die eigenen deutschen Schultern klopfen. Wahrscheinlich würde das anderswo in Europa auch so funktionieren. Aber gerade nach diesen WM-Erfahrungen, die man gemacht hat in Katar, dass wir doch sehen durch das Fanverhalten. Ich habe zum Beispiel dieses wunderbare Bild vor Augen, wie tausende holländische Fans in Hamburg ja sozusagen auf der Straße nach links und nach rechts hüpfen und in Jubel ausbrechen, aber es gibt ja viele andere Bilder dieser Art, also, dass man das Gefühl hat, okay, da findet der Fußball auch an einem Ort statt, wo es Sinn macht.
Ja, Genau, und das ist natürlich auch, glaube ich, Balsam auf diese Wunde deutsche Fußballseele gerade. Sie hatten vorhin angesprochen, ob es nicht auch ein bisschen opportunistisch sei, immer dann zu jubeln, wenn sie gut spielen. Das ist, glaube ich, bei Vereinen anders. Da ist man auch in der Niederlage treu. Bei so Deutschlandspielen, das sind ja auch manchmal andere Fans. Das sind so Fans, die sich alle zwei Jahre für Fußball interessieren. Ja, ja. Auch zum Leidwesen der Kenner.
Ich fühle mich ertappt, ja.
Ja, genau.
Ich hatte mal so ein Gespräch mit einem echten Hardcore-Fan, der sich aufregt über so Leute wie ich, die dann immer mal alle zwei Jahre EM, WM einsteigen und dann kurz begeistert sind und mitfiebern und dann wieder aussteigen. Aber dann habe ich gesagt, das war jemand, bei dem ich weiß, der hat sich auch immer kurz vor Wahlen nur interessiert für Politik und dann lange wieder nicht. Und ich habe gesagt, das ist vielleicht so eine Arbeitsteilung. Ne? Es gibt auch Menschen, die interessieren sich durchgehend für Politik und verfolgen da auch alles und nicht nur, wenn sie ein Kreuz machen müssen.
Genau, und so ist es auch im Fußball. Es ist für uns sozusagen zarte Liebhaber des Fußballs, die wir ja von der Relegation bis zur Euroleague alles schauen, ja. Und dann kommen diese großen Turniere und dann kommen die Menschen, die eigentlich nie Fußball gucken, setzen sich auf unseren Platz, den angestammten Platz beim Italiener, wo wir immer gesessen haben, zwängen sich in ihr viel zu enges Trikot und geben dann Kommentare ab, die eigentlich nicht so sinnvoll sind. Das ist schon schwer zu ertragen manchmal.
Also ich halte mich jetzt sehr zurück und stelle einfach nur Fragen an dieser Stelle.
Sind ausgenommen.
Danke. Was ich ja sehr spannend finde, also diese Verbindung, die ja nicht absolut selten ist. Also ich treffe häufiger Menschen auch aus dem Kulturbetrieb, Schriftstellerinnen, Schriftsteller, eher Schriftsteller als Schriftstellerinnen, die sich sehr für Fußball begeistern. Jetzt könnte man sagen, das ist eigentlich quasi Zufall. Man hat die eine Leidenschaft und die andere Leidenschaft. Aber Sie sehen da ja auch durchaus Verbindungslinien, oder? Was so die Emotionalität oder vieles von dem angeht, was beide Bereiche ausmacht.
Ja, in der Tat. Also es gibt viele Künstler und Künstlerinnen, die einfach den Sport immer verehrt haben, also das waren ja vorwiegend dann Männer, also Bertolt Brecht hatte eine Leidenschaft für den Boxsport, für Max Schmeling, weil er empfand das in so einer Boxarena, die ja auch ein bisschen ähnlich ist wie eine Fußballarena, diese vierte Wand, die immer so zwischen Publikum und den Akteuren herrscht im Theater, alles ist einstudiert. Und
also die vierte Wand,
die vierte Wand, genau,
die zum Zuschauerraum ist.
Die zum Zuschauerraum,
die das, nennt man
im Theater,
ist,
ja. Das nennt man im Theater die vierte Wand, die dann, das schafft immer eigentlich nur die italienische Oper, zu durchbrechen, wenn sozusagen Publikum und Bühne gefühlsmäßig verschmelzen. Und das kann eben der Sport so wunderbar. Und deshalb lieben Theaterleute geradezu auch fanatisch den Fußballsport, weil er immer wieder diese Heldengeschichten schreibt, also diese Antagonismen auch erzählt, diese Fallhöhen, die ja auch die Dramatik auszeichnet. Also wir sehen Helden, die fallen. Das passiert im Fußballspiel. Wir sehen Helden, die geboren werden. Das sehen wir auch im Fußballspiel. Und deshalb umgarnen auch Künstler immer wieder diesen Sport und diese Sportler. Mhm. Also Pasolini zum Beispiel war ein begeisterter Fußballanhänger, der wurde geradezu gläubisch, wenn er vor diesen Fußballern stand. Es gibt so ein berühmtes Interview, was er mit den Spielern von FC Bologna führte, wo er wirklich wie ein Schuljunge sich noch vorher zum Friseur geht und dann in einem Anzug vor denen steht und die wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Und Pasolini steht da mit diesem Mikrofon und als ob er quasi vor Jesus stehen würde, ja.
Moritz Rinke, man spürt es geradezu und man kann es auch, wenn man es ausführlicher haben will, auch lesen in dem erwähnten Buch. Ich könnte hier stundenlang sitzen und auf den Rasen schauen. Die Liebeserklärung an den Fußball, die Sie zusammengetragen haben in Ihrem aktuellen Buch. Ich würde sagen an dieser Stelle, wir könnten jetzt natürlich noch über Katrin Göring-Eckardt und ihren zurückgezogenen Tweet und dergleichen sprechen, aber wir lassen es, oder?
Ja, man sollte nicht so viel tweeten.
Genau, man sollte nicht so viel tweeten. Das ist eine gute Aussage. Man sollte am besten Radio hören. Und wenn man das lieber digital macht, uns gibt es ja auch als Podcast und wir sind natürlich noch lange nicht durch. Es gibt noch weitere Themen des Tages. Heute. Die Ministerpräsidentenkonferenz tagt heute mit vor allem einem großen Thema, ja, zwei Themen. Es geht einmal um die Frage, wie gut müssen sich Menschen versichern gegen große Naturkatastrophen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen technischer, aber es gibt natürlich die große andere Frage, Moritz Rinke, nämlich wie gehen wir eigentlich politisch mit der Migrationssituation um? Jetzt könnte sagen, das ist eine rein praktische Frage, aber die ist natürlich auch hoch politisiert, emotionalisiert nach den Wahlergebnissen. Ich kann ja gerade mal an dieser Stelle einspielen, was der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, die übrigens heute auch tagt, Michael Stübgen, der brandenburgische Innenminister von der CDU, gesagt hat mit Blick auf etwas viel Diskutiertes, nämlich die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Straftätern um, die hier als Geflüchtete hergekommen sind.
Zum einen gibt es nach wie vor in Deutschland einen großen Konsens, dass wir Menschen, die verfolgt werden, die flüchten zu uns nach Deutschland, dass wir ihnen Schutz und Hilfe gewähren. Aber es geht gerade bei afghanischen Schwerststraftätern, aber auch bei ausländischen Mehrfachintensivstraftätern darum, dass sie ihr Gastrecht nachhaltig massiv missbrauchen. Und es sind zum Teil auch islamistische Terroristen dabei, die unseren Rechtsstaat abschaffen wollen. Und deshalb sehe ich nicht ein, dass diese Menschen weiterhin bei uns Schutz genießen. Hier, und das ist schon eine Forderung, die wir lange gegenüber der Bundesregierung machen, muss die Bundesregierung die entsprechenden Voraussetzungen schaffen, dass wir zunächst auch hier Mehrfach- und Intensivstraftäter abschieben können.
Michael Stübgen hat das gesagt heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk Kultur, der brandenburgische Innenminister. Herr Rinke, wenn Sie das hören, das war ja so eine ambivalente Aussage einerseits, ja, wir müssen Schutz gewähren, aber sozusagen die Einschränkung war dann natürlich auch rein sekundenmäßig sehr viel länger. Haben Sie das Gefühl, da trifft jemand den Ton?
Also zunächst einmal ist es sehr schwer, auf konkret diesen Punkt einzugehen. Natürlich wünscht man sich ein sicheres Land, in dem weder Polizisten noch Menschen in Zügen niedergestochen werden. Zum anderen kommt diese Aussage natürlich pünktlich zur vorbereiteten CDU-Strategie, nun die Ampel in die Enge zu treiben und eben auf dieser Ministerpräsidentenkonferenz heute Forderungen zu stellen mit Blick auf die Wahlen. Und man muss immer auch bedenken, dass dieser Satz von Herrn Stübgen auch viel mit einem Satz, den er auch gesagt hat, nämlich dass fahnenflüchtige Ukrainer ab quasi jetzt kein Bürgergeld mehr bekommen dürften. Also wenn man sie nicht mehr alimentieren dürfe. Und das hat er auch gestern meines Erachtens gesagt. Und das wird heute publiziert am Weltflüchtlingstag. Also ich kann diesen Aussagen, also das ist für mich so eine Aussage, die ich jetzt gerade zitiert habe, ist für mich skandalös. Man hat sich ja geradezu überschüttet mit Solidaritätsbekundungen nach dem Überfall der Russlands auf die Ukraine. Und das war ja geradezu ein Solidaritätswettbewerb unter den Parteien. Und nun kommt es mit Blick auf die Wahlen und der Profilierung der CDU zu so einem Bashing von Flüchtlingen. Das ist ganz stark gerade messbar, finde ich. Und deshalb ist diese Abschiebung von hier kriminell werdenden Flüchtlingen eigentlich die Speerspitze einer ganzen Diskussion, die wir komplett vernachlässigt haben. Und zwar auch die Union. Sie hatte 16 Jahre Zeit, auch über Migrationspolitik nachzudenken und hat es versäumt. Sie hat auch unter dem Druck 2015 nicht viel getan, ist aber jetzt plötzlich da und Söder und andere schießen jetzt mit irgendwelchen Sofortarresten um die Ecke, weil sie vielleicht doch noch Kanzlerkandidat werden wollen. Also es ist immer auch zu lesen unter der Prämisse einer politischen Strategie.
Ja, es ist wie so häufig in der Politik eine Frage des Timings. Wann kommt was? Ja. Und dass jetzt Diskussionen aufkommen, bei denen man ja sagen könnte, wenn man die sachlich, entspannt, auf lange Sicht diskutiert, wenn man beispielsweise, Sie haben das angesprochen, was Herr Stübgen am Sonntag gesagt hat, mit Blick auf die ukrainischen Flüchtlinge schaut, wie ist denn die Situation dort? Präsident Zelensky hat ja regelmäßig quasi die anderen Länder darum gebeten, schickt mir die Männer zurück, ja, ich brauche die hier. Also, dass man darüber nachdenkt, okay, was bedeutet das denn so in diesem Zwiespalt zwischen, wir wollen ja jedem Menschen, der den Dienst an der Waffe verweigern möchte, auch aus eigenen Verfassungsgrundsätzen her schützen und unterstützen. Aber was bedeutet das in der Solidarität für die Ukraine? Man kann so eine Debatte ja führen. Es ist eine ganz schwierige Debatte und sie kriegt natürlich dann eine Schieflage, wenn man das Gefühl hat, diese Debatte wird jetzt laut, nachdem man die AfD-Balken bei der Wahl gesehen hat. Und ich habe auch immer diese Sorge, die Befürchtung, dass diese Strategien letztendlich, ich meine, wenn sie aufgehen würden, ja, wenn man sagen könnte, dann denken die Leute, ach ja, die Union kümmert sich ja darum, wir müssen jetzt nicht mehr AfD wählen. Könnte man sagen, das ist vielleicht politisch nicht schön, aber strategisch zumindest ein Erfolg. Aber meistens geht das ja leider auch nach hinten los, weil die Leute dann sagen, ja gut, wenn ihr das Thema auch seht, dann hat das Original, das mit solchen Dingen auftritt, ja wahrscheinlich sogar noch mehr recht.
Ja, ich fürchte, dass dieses Oppositionsgepoltere, was wir jetzt durch diese MPK, wie das ja immer abgekürzt heißt, diese Konferenz der Ministerpräsidenten, jetzt quasi medial hier durchgereicht wird, dass das eher schadet und dass es nicht unbedingt den rechten Flügel der Konservativen bestärkt und sie quasi bei der AfD fischen können, sondern umgekehrt, dass es eher nochmal ein aufgeheizteres Klima erzeugt. Und die wirklich wichtige Diskussion, warum, also was versäumen wir hier eigentlich gerade in der Migrationspolitik? Warum bringen wir so langsam, ob es nun Ukrainer sind oder andere, in Arbeit? Warum schaffen wir es nicht, Abschlüsse anzuerkennen? Ich kann da aus eigener Erfahrung reden. Ich habe eine türkische Frau und die hat, wir versuchen seit Jahren Abschlüsse, Universitätsabschlüsse hier geltend zu machen. Das ist fast unmöglich. Ja? Mhm. Also diese Bürokratie ist auch wirklich erschreckend und vieles ist selbst gemacht. Und wir müssten die Migrationspolitik ganz anders anfassen, strukturieren, managen. Und das fehlt in Deutschland an allen Ecken. Wir sind einfach nicht gut darin zu organisieren. Das müssen wir einfach mal so sagen.
Was natürlich echt eine harte Aussage ist, weil das war ja eigentlich immer das deutsche Markenzeichen in der Welt. Also wenn die Deutschen eins können, dann Ordnung, Organisation, Struktur.
Ja, aber es klappt ja nichts in diesem Land. Ob du mit der Bahn fährst, ob du einen Personalausweis beantragst. Und ich habe jahrelang die Ausländerbehörde erlebt, immer noch. Alle 3 Jahre müssen wir da antanzen. Wir haben schon längst die Staatsbürgerschaft beantragt. Es ist unmöglich, was auf dieser Ausländerbehörde und natürlich, und dass diese Menschen, ich meine, diese straffälligen Menschen, man muss auch mal fragen, was haben die eigentlich erlebt? Wo kommen die her? Die kommen die sind traumatisiert, die kommen hier an, die haben Verfolgung in ihrem Land erlebt, die haben teilweise eine furchtbare Flucht mit entweder Wüste oder halb ertrinken auf dem Meer erlebt und kommen hier an und fühlen sich nicht willkommen und haben natürlich auch ganz andere Prämissen, was Deutschland ist. Sie haben ein ganz anderes Bild von Deutschland, als das ist, was sie hier vorfinden.
Ja, nur jetzt ist natürlich die politische Frage, wie geht man mit einer Stimmungslage um, in der das, was Sie gerade ausgedrückt haben, ein Gefühl ist, das offenbar im Moment gerade nicht mehrheitsfähig ist. Also dass man erstmal sagt, wie können wir das in einem produktiven Sinne besser machen, sondern wo die Abschottungslogiken grenzendicht letztendlich politisch einigermaßen erfolgreich sind. Nicht nur in Deutschland, wir sehen es europaweit. Und da gibt es ja nicht wenige und da sind wir wieder bei der Union, die sagen, naja, dann lasst uns das wenigstens vielleicht auch mit einem Touch des Inhumanen in die Hand nehmen, bevor wir hier die Mehrheiten verlieren, weil wenn es die anderen tun, dann ist es alles vorbei, auch mit den letzten humanitären Grundprinzipien, die wir haben.
Ja, das ist natürlich auch jetzt das Dilemma eines sozusagen Schriftstellers oder Künstlers oder Intellektuellen, immer quasi jetzt auch selber härter zu urteilen und härter quasi auch zu fordern, als dass es einem dem eigenen Selbstverständnis von Menschenrechten entspricht. Und das ist tut weh. Und ich glaube aber, dass es wir spielen seit Jahren den Rechten in die Hände mit dieser Migrationspolitik, die wir aber die und es ist wahrscheinlich auch menschenfreundlicher kontrollierter aufzunehmen für die, die hier kommen und für die wirklich einen Status haben und die wirklich Schutz suchen. Und da, glaube ich, müssen wir kontrolliertere Aufnahmen organisieren. Wir müssen vielleicht auch mehr zur Familienzusammenführung organisieren. Wir müssen die legale Migration quasi forcieren. Wir müssen Arbeitsmigration, also wir sind ja, das wird ja auch mal vergessen, die Deutschen glauben immer uns schade Migration und oder wir kriegen dann plötzlich, es werden ja abenteuerliche Argumente, die würden keinen Platz, habe ich neulich gehört, sie würden keinen Termin mehr beim Zahnarzt bekommen, weil jetzt quasi die Flücht, also so mit solchen...
Das war Friedrich Merz höchstpersönlich,
der das in die Welt gebracht hat. Ja, genau, um Gottes Willen, ja. Also ich meine, also geht's noch mit solchen Argumentationen, diese überhaupt hysterisierte Gesellschaft noch anzufachen? Wir müssen wirklich, wir brauchen Arbeitsmigration. Wir haben überhaupt, wir sind ja völlig, wir haben ja nicht mal Deutschlehrer, um diese Arbeitsmigranten quasi in die Berufe zu bringen. Auch an diesen ganzen Sprachschulen mangelt es an Lehrern. Wenn man Kinder hat in der Schule, weiß man, wovon man redet, was in den Kitas ist. Überall haben wir, und jetzt kommen wunderbare, teilweise wirklich hoch ausgebildet aus Syrien, fantastische Leute, ja. Und das wäre eigentlich ein Geschenk, die zu integrieren. Und wir müssen wirklich mehr Verstand aufbringen, um diese Menschen hier zu integrieren.
Moritz Rinke sagt das hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur am Tag, an dem die Ministerpräsidentenkonferenz tagt. Erstmal die 16 unter sich, dann später mit dem Bundeskanzler und gleichzeitig auch die Innenministerkonferenz. Großes Thema, die Migration. Wir schauen auf Themen des Tages und jetzt auf eine Ausstellung, die heute beginnt, in einem Museum, das man jetzt nicht unbedingt kennen muss, aber kennenlernen könnte, das Militärhistorische Museum in Berlin, in Berlin-Gatow. Und es ist eine Ausstellung über Heldentum. Da werden so Leute genannt wie Alexander der Große, Napoleon und Moritz Rinke, da könnte man natürlich schon die Vermutung anstellen, da hat man vielleicht das Ausstellungskonzept auch vor jüngeren Nachrichten gemacht. Greta Thunberg ist da auch mit dabei.
Hm? Ah ja.
Was natürlich schon zeigt, irgendwie das Konzept des Helden, der Heldin, ist natürlich auch immer ein angreifbares.
Mein Sohn ist verehrt Greta Thunberg sehr. Es gibt so ein wunderbares Kinderbuch schon über sie. Das ist ja eine Art Jeanne d'Arc der Neuzeit. Das ist schon, wenn man so über Heldengeschichten nachdenkt, ist das eine Geschichte, die man erzählen kann. Heldengeschichten taugen sich ja auch immer nur zu Heldengeschichten, wenn man sie schön erzählen kann. Im Prinzip bin ich bei Helden immer etwas skeptisch. Also gemäß der Brecht-Prämisse, unglücklich das Land, das Helden braucht. Und meistens ist ja Heldentum auch eigentlich der Wille zum Untergang.
Naja, ich meine, das ist ja bei Brecht diese schöne Doppelung, ne? Also unglückliches Land, das keine Helden hat.
Ja.
Und dann die Antwort von Galileo Galilei.
Genau.
Unglücklich das Land, das Helden nötig hat, ne? Also ganz, ganz schöne Ambivalenz.
Die Frage, was Brecht mehr unterschrieben hätte, für welche Figur, ne? Heldentum ist vielleicht auch immer auch der Wunsch von uns Betrachtern auch jemanden bewundern zu können. Also wir kreieren ja auch viele Helden. Also wir bauen Helden schnell ab. Und verdammen sie und also das Hypen und das Canceln oder quasi herunterschreiben, das kennt man ja als Künstler überhaupt. Ich war ja schon auch oft Held und war dann 2 Jahre später nicht mehr Held.
Mhm. Sie haben das selbst erlebt.
Ja, das ist ja auch eine ökonomische Bedingtheit. Der Journalismus muss ja Helden auch kreieren. Mhm. Das ist ja quasi bringt ja Arbeit, ihn hochzuschreiben.
Es gibt dann die berühmte Aussage,
wer mit der
Bildzeitung im Fahrstuhl nach oben fährt, fährt auch wieder mit ihr nach unten.
Mhm. Ja, das ist ein ganz schönes Bild, also für den gesamten Kulturbetrieb. Überhaupt für unseren ganzen Medienbetrieb ist das ein wunderbares Bild, blöderweise von der Bildzeitung lanciert.
Ja, beim Deutschlandfunk Kultur, wir haben nur 5 Etagen hier, wenn man mit dem Fahrstuhl hochfährt, dann ist es nicht ganz so hoch, aber wenn man runterfährt, ist es auch nicht ganz so weit nach unten, im Vergleich zum Springerturm da in Berlin-Mitte. Aber es ist natürlich, also das ist wahrscheinlich ein immerwährendes System und Phänomen, was Sie da gerade beschreiben. Wir haben aber natürlich auch gerade, und da denke ich, wir sprachen gerade schon am Rande drüber, ja, die Situation in der Ukraine, die Kriegssituation, auch wie Selenskyj am Anfang gefeiert wurde, aber wie wir auch sowieso vielleicht auch wieder ein Stück weit, ne, so im Kontext Kriegstüchtigkeit auch so eine Heroisierung von Bereichen erleben, die vielleicht schon ordentlich entheroisiert waren gesellschaftlich.
Ja, Kinder sind ja oft ein gutes Indiz für so Stimmungen, die man vielleicht gar nicht selbst so wahrhaben will. Aber mein Sohn ist 9 Jahre, aber kennt alle Politiker und ist so ein großer Fan von Pretorius, dem Verteidigungsminister.
Pretorius?
Ja, weil er denkt, die Bundeswehr ist absolut notwendig. Er hat oft sehr angstvoll, auch da war er erst 7, gefragt, irgendwie, was mit Russland sei und ob die auch hierher kommen könnten. Und dann hat er gefragt, wie wir denn so aufgestellt seien. Und dann habe ich ihm...
Darf ich mal fragen, der Vater Zivildienst?
Der Vater natürlich Zivildienst. Ja. Und dann habe ich ihm nichts Gutes über die Bundeswehr. Auch meine Einstellung, also ich war natürlich am Anfang strikter Gegner von Waffenlieferungen. Da gab es ja diese berühmten Briefe an den Kanzler und diesen ganzen Streit der Intellektuellen. Den fand ich schon wieder so grotesk teilweise, dass Intellektuelle plötzlich wussten, welche Waffen die Ukraine braucht. Mittlerweile habe ich mich auch da verändert. Also einem Aggressor wie Putin kann man eigentlich letztendlich nur, das wissen wir ja seit dem Appeasement-Politik, wissen wir, dass man einem Aggressor einfach nicht mit Worten begegnen kann. Und da hat sich auch das Bild eben meiner Einstellung zur Bundeswehr gewandt und vor allem bei meinem Sohn, der dann, wenn ich das noch sagen darf, als die Klette, die Terroristin hier gesucht wurde, da fing er plötzlich an, sich für die RAF zu interessieren und musste ich auch mit ihm dahin fahren, wo der andere Terrorist genau vom BKM-Gebäude so ein Rangierplatz für Firmen und da stand ja dieser Bauwagen. Mhm. und des flüchtigen Terroristen, den sie immer noch nicht gefasst haben. Und mein Sohn wollte da unbedingt hin, dann sind wir da hingefahren. Und dann hat er sich irgendwann für die GSG 9, weil er dann die Geschichte der RAF studiert hat, und dann waren plötzlich die GSG 9 Beamten seine Helden. Also man merkt schon, okay, die Suche nach diesen Identifikationen der Stärke.
Im Alter von 9 Jahren wahrscheinlich auch nachvollziehbarer. Aber ich bin schon sehr beeindruckt. Also wahrscheinlich müssen Sie Ihren Sohn beim nächsten Mal mitbringen. Dann können wir das Gespräch hier zu dritt führen. Er scheint ja echt sehr tief einzutauchen.
In die Dinge. Wir diskutieren schon. Es hat ja natürlich auch Würde jetzt unter Erdogan immer noch quasi unter der militärischen Präferenzen dieses Landes immer noch in der Wehrpflicht in der Türkei landen. Mhm. Wenn er dort plötzlich, wenn wir mit nach 18 dahin fahren würden und ich ihm nicht den Pass entziehen würde. Mhm. Und er fragt mich wirklich ganz offen, soll ich eigentlich für das türkische Militär dienen oder fürs Deutsche? Und dann sage ich dann ehrlich gesagt lieber fürs Deutsche.
Aber dass er das möchte und will, das ist schon klar. Also man könnte ja auch,
ja, okay. Ja.
Also das ist ja auch interessant. Ich meine, wir haben uns ja jetzt wirklich auch über diese Jugend gewundert in den letzten Wochen nach dem Europawahlergebnis beispielsweise. Ich will jetzt da nicht gleich schon eine These sozusagen aus diesen Beobachtungen machen, aber ist das so ein Schwenk mehr? Das gab auch kurz danach dann eine große Jugendstudie, die gesagt hat, naja, junge Menschen neigen tendenziell wieder mehr so zu Sicherheit, gar nicht so sehr zu diesen hippiesken Gedanken, sondern eher zu einer gewissen Stabilität. Das klingt so ein bisschen raus aus dem, was Sie da gerade erzählen.
Also es kam ja auch direkt nach dieser wirklich beängstigenden Corona-Krise, wo die Kinder auch gar nicht wussten, was jetzt eigentlich geschieht. Also so eine unsichtbare Bedrohung, und dann kam die sichtbare Bedrohung durch den Überfall Russlands auf die Ukraine, und eben auch, die Kinder kriegen ja heute alles mit, es gibt Logo-Fernsehen in der Schule, und es war ja nicht so wie wir früher, also überlegen die iPhone rum und die Screens in den Kaufläden und überlaufen Nachrichten, also die saugen viel mehr auf, und die Angst war wirklich greifbar, und ich kann das schon auch verstehen, und dann ist es natürlich auch ein Alter, wo man merkt, es hilft auch manchmal stark zu sein, also gerade in diesen Rangeleien in der Schule. Und mein Sohn ist sehr kommunikativ und versucht dann, ich sage immer, du musst immer ausgleichen, du bist der Friedensstifter, dein Name ist Miran, das ist der friedvolle Herrscher in der Übersetzung, und du bemühe dich bitte einfach um gutes Klassenklima. Aber er merkt natürlich, wenn er irgendwie geschubst wird, dass ein Gegengeschubser manchmal hilft, um sich Respekt zu verschaffen. Und das ist, glaube ich, etwas, was die gerade auch so spüren. Und vielleicht kommt das auch daher.
Mhm. Ja, interessant auf jeden Fall. Moritz Rinke, vielen Dank, dass Sie Ihre Perspektiven, aber auch gleichzeitig die Ihres 9-jährigen Sohnes mit eingebracht haben. Ich habe gerade mal im Kopf gedacht und gerechnet, naja, 9 Jahren dann Militärdienst in der Türkei. Wer weiß, wo die Türkei dann auch politisch steht. Also Erdogan wird dann einfach vielleicht auch biologisch in gewisser Weise Geschichte sein.
Ja, also die letzten Kommunalwahlen in der Türkei haben ja Gott sei Dank nun eine andere Richtung vorgegeben. Ich glaube nicht, dass die nächsten Präsidentschaftswahlen Erdogan überleben wird. Das hoffe ich sehr. Und dann wird das Land sich auch hoffentlich in eine andere Richtung entwickeln.
Moritz Rinke ist heute unser Gast im Deutschlandfunk, Kulturschriftsteller. Und wir fragen ja unsere Gäste auch immer vorab, was bewegt sie sehr? Wir haben über emotional bewegende Dinge wie Fußball gesprochen, aber Herr Rinke, es gibt etwas, und ich spreche es an, weil Sie selbst gesagt haben, dass es Sie auch so in der Form bewegt, dass Sie auch gerne im Radio drüber sprechen müssen. Sie haben vor 10 vor 11 Tagen Ihren Vater verloren. Ein Mann, der auch nicht unbekannt ist, Hartfried Rinke, der als Goldschmied und Designer beispielsweise den Goslarer Kaiserring mitentworfen und geschaffen hat. Er ist im Alter von 91 Jahren verstorben, und Sie haben uns gesagt, Sie sind eigentlich jetzt nach diesen gut 10 Tagen eigentlich überhaupt erst wieder in diese Welt so richtig zurückgekehrt. Also erstmal vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Was bewegt Sie da? Also warum dachten Sie auch, das ist etwas, worüber wir hier jetzt an dieser Stelle gut sprechen können?
Ja, zunächst war diese Rubrik, nach der Sie mich gefragt haben, ja, es waren so persönliche Dinge, und mich kann nichts anderes gerade eigentlich beschäftigen, und es war ja auch wie heute der erste Termin, den ich jetzt so wahrgenommen habe, und es ist auch gut so, dass ich jetzt wieder so in die Welt gehe nach diesen 10 Tagen, die sehr in Erinnerungen waren. Und mir hat aber geholfen, mich so sehr an meinen Vater zu erinnern, weil als ich an dem Tag, als er starb und lange neben ihm saß, dann noch die ganze Nacht, wir haben immer zusammen wenn ich nach Worpswede kam, immer ein Jever-Bier getrunken. Und dann habe ich mich mit einer ganzen Kiste dahingesetzt und getrunken. Und es war irgendwie so ein Ritual. Und es war, ich habe irgendwann gesagt, ich kann jetzt nicht nur darüber sprechen, was ich verloren habe, sondern auch darüber, was ich gewonnen habe durch ihn. Und das ist wahnsinnig schön. Also all diese Erinnerungen. Ich bin durch alles, was ich erinnern konnte, bin ich durchgegangen. Und sie hatten den Goslarer Kaiserring angesprochen. Und deshalb habe ich gedacht, das ist auch hier ein Feuilleton. Und ich habe so wunderbare Momente auch durch seine Arbeit erlebt. Nicht nur, dass ich ihn immer in der Goldschmiede sah, wie er modellierte und stundenlang da saß mit einer wahnsinnigen Geduld, die mir als Schriftsteller sehr geholfen hat, überhaupt Figuren zu erschaffen, was ja auch nur mit Geduld geht. Aber wie er dann eben diesen Kaiserring angefertigt hat jedes Jahr und dann mich immer mitgenommen hat nach Goslar und ich dann so Künstler wie Christo kennengelernt habe mit 15, neben ihm saß Beuys. Ich kann mich noch an diese Begegnung mit Beuys erinnern, der mir so ein bisschen unangenehm war, weil der mit seinen Fettstühlen und so, und der sollte jetzt mal den schönen Ring meines Vaters anstecken.
Fett und Filz.
Ja, Fett und Filz, und der war auch irgendwie so komisch, hatte eine komische Erscheinung, dieser Beuys. Und so habe ich eben fantastische, David Lynch war der Letzte, den ich noch kennenlernen durfte dort. Und das alles hat mir mein Vater ermöglicht, also diese Begegnung mit großen Künstlern, ja, und eben diesem wirklich so bescheidenen großen Goldschmied, der immer das Vorbild Cellini, er war ein großer Bewunderer des florentinischen Goldschmieds Cellini, der mit 13 schon Goldschmiedemeister war, wie mein Vater übrigens auch, mit 13 die Ausbildung begonnen, der jüngste Goldschmied in Deutschland. Und ich bin auch ein Bewunderer seiner Kunst und seiner Formen und seiner Großzügigkeit an Formen. Ist ja kein Juwelier, sondern Goldschmiedekunst ist eigentlich getragene, bildende Kunst. Ja. Mhm. Und viele andere private Erinnerungen. Und ich habe einfach durch diese Auseinandersetzung dann mit dieser Trauer gemerkt, dass Erinnern einfach und das Gewonnene zu sehen sehr hilft in der Trauer.
Ja, ich meine, das ist Jahrgang 1933, das ist ja auch ein, also jetzt abgesehen von diesen Begegnungen, von denen Sie da erzählen konnten, natürlich auch eine unglaubliche Zeit und Lebensspanne in einer Phase, in der sich ja auch die Welt so unglaublich verändert hat. Wie stark war das Thema zwischen Ihnen auch?
Ja, ich habe ihn natürlich oft gefragt nach dieser Kriegszeit. Er hat Erinnerungen, er war ja so 11, als Göttingen, ist in Göttingen geboren, als Göttingen bombardiert wurde. Es gab 8 große Bombardements. Und er war in der Nähe an der Universität, also im Nikolausberg. Dahinter liegt die, unter dem Wald liegt die Universität, und da ist die Bibliothek bombardiert worden. Und er hat oft beschrieben, weil er so interessiert war, ein bisschen so wie mein Sohn jetzt auch, was sind das für Flugzeuge, die da kommen, diese englischen Bomber. Und konnte immer seine Augen gar nicht abwenden und ist oft dann gar nicht mehr in den Schutzbunker gekommen und ist immer in Mülltonnen gesprungen. Es gab so eine Mülltonne, in der er sich immer versteckt hat, an den Deckel noch zugemacht. Und für mich sind solche, ich bin ja in einer sehr, außer den NATO-Doppelbeschluss haben wir ja irgendwie nie irgendwie Auseinandersetzungen gehabt oder sind auf Demonstrationen gegen den Krieg gegangen. War ja eine relativ unbeschwerte Zeit, obwohl der Kalte Krieg noch da war. Und mein Vater ist durch dieses Zeitalter, diese extremen Ideologien gegangen, hat die 68er erlebt, hat teilweise noch die Ränder der Kommune in Worpswede mitgemacht. Mhm. Ja,
ja, also, Sie kommen aus Worpswede. Das, ja. Ist, ne, das ist, und es ist ja eben einfach auch diese bekannte Künstlerkolonie. Das heißt, das war auch voll Ihr Leben da. Und er war ein, weil Sie das gerade so gesagt haben, ein Beobachter eher, jemand, der am Rande war oder auch mittendrin in all diesen Dingen?
Ja, also dadurch, dass wir immer auf diesen Künstlerfesten eingeladen waren, mein Vater war jetzt kein Vertreter des Liebesleben einer Kommune, aber viele Freunde. Also ich habe, in Norddeutschland kommt ja alles immer ein bisschen verspätet an. So kam die 68er-Bewegung so spät an, dass ich die aus Kinderaugen noch so ein bisschen betrachten konnte.
Sie sind Jahrgang 67.
60, 67, ja. Und also das auch diese Zeit hat er erlebt, und so ein wahnsinnig reiches Leben. Also diese Menschen, die so in dieses letzte Jahrhundert geboren sind, die haben eigentlich eine Rasanz erlebt, also von der Telefonzelle, die erfunden wurde und die da plötzlich stand, bis zum Smartphone. Das ist schon enorm.
Mhm. Moritz Rinck, ich finde das auch gerade vor diesem Hintergrund eindrücklich, ne? Weil das uns, glaube ich, auch, also die wir hier auch gerade immer so in diesem täglichen Geschäft sind, der Nachrichten, die einen häufig ja auch zu Recht erschüttern, aber dass man doch ein bisschen die Relationen zurechtrückt, was eben alles auch schon passiert ist in diesem Land, in dieser Welt, und was Menschen auch schon erlebt haben, die uns nah waren, und die sie jetzt im Falle ihres Vaters verloren haben. Herr Rinke, ganz herzlichen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben.
Sehr gerne.
Und ganz herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren hier im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.